und vor allem, dass die Türen der Waldorfschulen wesentlich offener sind als vor 20 Jahren. Mhm. Also da war ja dann wirklich so, da darf kein anderer rein, ne? Tag der offenen Tür oder so wäre ja da undenkbar gewesen. Jeder möglichst nicht darüber sprechen, was jetzt so wirklich passiert hinter den Türen und so. Und dadurch, dass das jetzt so ein bisschen ja sich auch auflockert und man dann, ach ja, hier kann jeder mal einfach in die Waldorfschule gehen und kann gucken und ich kann mit den Lehrern da ins Gespräch kommen, ach guck mal, das ist genauso eine Lehrerin, wie wir jetzt vielleicht an der staatlichen Schule auch haben und so. Ich glaube, dadurch ist diese Hürde und das Klischee Waldorf nicht mehr so stark wie vor 20 Jahren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glowcast. Mein Name ist Miriam Jax. Ich bin Gründerin von Jax Beautyline, Unternehmerin, Beauty-Expertin und Mama von zwei Kindern. Und ich spreche mit diversen tollen Menschen über ihre persönliche Entwicklung und freue mich einfach immer, wenn wir euch inspirieren mit neuen Themen. Und ich habe vor einiger Zeit mit der lieben Ziska auf Instagram geschrieben. Sie hatte mich angeschrieben, weil ich, keine Ahnung, über irgendwas mit Glaubenssätzen berichtet hatte. Und sie ist Waldorf-Lehrerin. Ich bin Waldorf-Schülerin. Ich war auf dem Waldorf-Kindergarten, Waldorf-Schule 12 Jahre lang. Und ich muss sagen, dass mich ziemlich viele Themen, was meine Schulzeit angeht, noch ziemlich stark triggern, woran ich bis heute noch arbeite. Und ich wollte Ziska einladen, um mit ihr darüber zu sprechen, warum damals die Waldorfschule so verpönt war. Ich bin ständig dafür gehänselt worden, dass ich auf der Waldorfschule war. Und habe aber auch jetzt als Mama von einem Sohn, der jetzt 8 Jahre alt ist, auch einmal die staatliche Schulseite kennengelernt, die ich auch nicht ideal fand. Und ich frage mich ganz, ganz häufig, was ist es eigentlich mit unserem Schulsystem? Warum haben so viele Menschen echt eine Riesenthematik mit Schule, mit ihrer Art der Ausbildung, wie schlau man ist, wie gut man ist, Leistungsdruck, Angst vor Fehlern und so weiter? Und ich hatte richtig Lust, darüber einmal zu sprechen und habe Ziska eingeladen. Hallo, liebe Ziska, wie schön, dass du die weite Reise auf dich genommen hast und heute hier bist.
Ja, ich freue mich auch total, Miri, heute hier zu sein bei dir.
Lass uns mal da direkt mit starten, was so ein bisschen dein Background ist, dass alle Zuhörerinnen dich hier noch ein bisschen besser kennenlernen, dass sie verstehen, woher kommst du? Was war deine Reise bisher?
Ja, also ich habe schon eine kleine Reise hinter mir, würde ich sagen. Ich bin geboren in Dresden 1985, also ein ehemaliges DDR-Kind, könnte man noch so sagen. Und ja, bin dann auch in Dresden zur Schule gegangen, war da in der Grundschule und zur 5. Klasse hin sind meine Eltern eher ländlich gezogen. Und dann habe ich da eher ländlich so zwischen Dresden und Meißen gewohnt und habe dann da auch mein Abitur gemacht. Und dann hat es mich ins Ruhrgebiet verschlagen für mein Studium. Ich habe da Pädagogik studiert. Und dann bin ich auch tatsächlich im Ruhrgebiet, obwohl ich mich damit am Anfang überhaupt gar nicht anfreunden konnte. Aber ich habe glücklicherweise im letzten Studienjahr da meinen Mann kennengelernt. Und ja, dann bin ich da einfach im Ruhrgebiet geblieben. Und jetzt bin ich aus dem Ruhrgebiet dann zu dir hier nach Berlin gekommen.
Wie schön. Und erzähl einmal ganz kurz, du selber warst nicht auf einer Waldorfschule, hast dich jetzt aber dazu entschieden, Waldorf-Lehrerin zu werden. Magst du einmal so ein bisschen darauf eingehen, was so der Background ist? Also wieso überhaupt Lehrerin? Also was hat dich daran gereizt? Und vor allem, wie kam es dazu, dass du jetzt Waldorf-Lehrerin geworden bist?
Ja, total spannende Frage. Also ich erinnere mich dran, dass in der 7. Klasse mein Physiklehrer zu mir nach einem Referat, was ich halten musste, gesagt habe, ah ja, und du wirst mal Lehrerin. Und ich bin so komplett aus allen Wolken gefallen, weil das Thema Lehrer sein stand für mich in der 7. Klasse überhaupt gar nicht im Fokus, wie man sich vorstellen kann. Und es war aber so, dass ich immer so einen unglaublichen Spaß daran hatte, Sachen vorzubereiten und auch ja mich so empathisch in andere hineinzufühlen und zu gucken, okay, wie könnte das da ankommen und wie kann ich andere Menschen erreichen? Und gleichzeitig hatte ich aber auch immer so einen kreativen Zweig. Also ich habe schon früh angefangen zu malen, zu zeichnen und habe mich total gern so in meinem Zimmer auch damit zurückgezogen und bin damit zur Ruhe gekommen. Und als es dann so Richtung Abitur ging, meine Eltern wollten am liebsten, dass ich eine Ausbildung mache und möglichst schnell Geld verdiene. Und ich dachte so, ich glaube, über diesen Lehrergedanken muss ich nochmal drüber nachdenken. Und es war dann so, dass meine Tante zu der Zeit an der Waldorfschule in Leipzig angefangen hat und ich da ziemlich schnell an Praktikum gekommen bin. Und dann habe ich da ein Praktikum gemacht bei meinem Cousin in der Klasse, der damals in die erste Klasse da eingeschult wurde und habe da so ein bisschen reingeschnuppert und habe gemerkt so, wow, erstmal, es ist völlig anders, als wie ich das Schulsystem selber erlebt habe, weil es unglaublich kreative Aspekte mit drin hatte, die ich so gar nicht kannte aus meiner Schulzeit. Und ja, so diese ganze Lernatmosphäre, dass es eben zum Beispiel keine Noten gibt, dass da keine Tests geschrieben werden, das hat mich total gereizt und ich wollte da mehr drüber erfahren. Und dann habe ich mich zum Studium beworben in Witten. Da gibt es ein Institut für Waldorfpädagogik und da habe ich dann angefangen zu studieren und habe mich dann in die Waldorfpädagogik so das erste Mal so reingearbeitet. Mhm. Und das Schöne bei dem Studium ist, dass man halt nicht nur die ganzen theoretischen Aspekte da hat, sondern dass du direkt im ersten Studienjahr in die Schule geschickt wirst. Mhm. Und so dieses ins kalte Wasser zu fallen und ja, da einfach loszustarten und zu gucken, liegt mir das oder nicht, das hat mir total gut getan. Und ich merkte dann ziemlich schnell so, ja, das ist ein Weg, den ich mir vorstellen kann, mhm, zu gehen.
Was war denn dein Bild von einer Waldorfschule, bevor du überhaupt diesen Weg gegangen bist?
Ja, also ich war da jetzt nicht ganz so vorbelastet, aber zum Beispiel die Themen Eurythmie, dass da einfach nur die Namen getanzt werden oder dass in dem Unterricht nur Basteln und Malen stattfindet, dass das so ganz besondere Kinder sind, die da hingehen, weil das ist ja eine Privatschule. Also das sind Eltern, die immens viel Geld haben und ihr Kind dahin stecken und eine besondere Förderung wünschen und sowas. Also die Aspekte waren da schon mit da, wobei ich sagen muss, ich war jetzt nicht ganz so davon belastet, weil ich einfach kaum Kontakt dazu hatte vorher.
Mhm. Und wie ist es jetzt so, wo du dann wirklich auch Waldorflehrerin geworden bist? So, weil ich meine, es gibt ja Pro und Contra, ne? Ich war ja selber so viele Jahre auf der Waldorfschule. Ich habe eigentlich ja gar kein anderes Schulsystem kennengelernt, außer jetzt über Freunde. Und ich muss schon ganz klar sagen, ich habe eben auch total toll in Erinnerung diesen ganzen kreativen Aspekt und dass ich halt eben auch sage, naja, ich bin auch schon sehr früh in eben diese Richtung, dass ich so Make-up-Artist oder wirklich Maskenbildnerin auch werden wollte, gekommen, weil wir halt eben dieses Angebot an der Waldorfschule hatten, dass wir halt eben Theaterstücke aufgeführt, mhm, haben, dass ich dann halt da auch schon so ganz früh ja auch so ein bisschen in diese Berührungspunkte kamen und dass ich jetzt auch heute sagen muss, dass ich natürlich schon auch eine sehr kreative Ader in mir habe, weil mich da auch die Waldorfschule sehr geprägt hat. Aber ich muss auch ganz klar sagen, dass ich sehr, sehr, sehr viele Defizite hatte, als ich von der Schule gekommen bin, weil halt eben gewisse Dinge nicht stark genug gefördert worden sind. Und wir haben im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, es hat ja auch sehr, sehr, sehr viel mit der Klassenlehrerin oder dem Lehrer zu tun, mhm, die man auf der Waldorfschule bekommt. Und ich meine, ich bin jetzt auch heute 40, ist jetzt schon sehr, sehr, sehr lange her, dass ich auf der Waldorfschule war. Es hat sich bestimmt viel verändert. Wie viel Einfluss hast du denn auf das Schulsystem oder auch den Unterricht, den du jetzt gerade da an der Schule geben darfst?
Ja, ich würde dafür vielleicht noch mal kurz drauf schauen, wie ist das überhaupt an der Waldorfschule? Weil das ist ja ein bisschen anders als an der staatlichen Schule. Also, mhm, an der Waldorfschule ist man ja von der ersten Klasse bis hin entweder zum Realschulabschluss oder zum Abitur an der gleichen Schule. Das heißt, da gibt's nicht so ein Break zwischen vierte, fünfte oder wie du sagtest, jetzt hier in Berlin ist ja erst nach der siebten Klasse. Also man ist schon die ganze Zeit in dieser Klassengemeinschaft da an der Schule Und man hat die ersten 8 Jahre einen Klassenlehrer und eine Klassenlehrerin. Und da sehe ich auch, wie du das gerade geschildert hast, auch echt eine Schwierigkeit. Denn man kann Glück haben und man hat eine Klassenlehrerin und Klassenlehrer, mit dem man sich super wohl fühlt, wo man auch so als Eltern das Gefühl hat, boah, mein Kind wird gesehen und der macht so tolle Sachen und so. Man kann aber auch das Gefühl haben, boah, ich fühle mich hier richtig unwohl. Und ist irgendwie vielleicht zu dogmatisch und ich habe gar nicht das Gefühl, es ist so zeitgemäß. Und dann ist man natürlich 8 Jahre an diesen Klassenlehrer gebunden. Mhm. Und da sehe ich schon auch eine Gefahr drin. Was ich jetzt so an meiner Schule, ich bin ja in Mülheim an der Schule, erlebe, ist, dass da ein wahnsinnig großer Umbruch ist. Also als ich da angefangen habe, ich bin mit 23 Jahren an die Schule, direkt nach dem Studium und war da irgendwie so der Youngster und alle ganz viele so alteingesessene Waldorflehrer und auch mit dem, was ich aus dem Studium mitgenommen habe, da waren so ganz viele traditionelle Dozenten, die uns da unterrichtet haben. Und so bin ich da auch erstmal eingestiegen und jeden, den ich gefragt habe, so, ja, aber da musst du auch nochmal bei Steiner da, musst du nochmal nachlesen und musst nochmal gucken und jetzt von dieser Thematik das neu zu greifen oder ein Arbeitsheft zu verwenden, nee, da würde ich mal eher von absehen, ne? Und da hatte ich schon ziemlich einen Struggle, weil ich so das Gefühl hatte, okay, also die Aspekte, die ich im Studium gelernt habe, die anthroposophischen Aspekte, die dahinter stehen, ja, das hat einen Stellenwert und ja, es gibt darin gute Gedanken. Es gibt darin aber Gedanken, mit denen kann ich mich überhaupt gar nicht verbinden und die möchte ich auch nicht an die Eltern und an die Schüler so weitergeben. Und da war ich natürlich im Struggle, weil ich so die einzige Junge da war und dachte so, boah, ich bin in meinen Gedanken jetzt so, ja, so ein bisschen auch gefangen. Ich kann mich gar nicht so äußern. Und dann bin ich ja erstmal in Elternzeit gegangen. Da kam dann nach 3 Jahren, als ich eine Klasse da hatte, kam dann meine Tochter. Und dann später kam mein Sohn. Ich habe immer wieder Vertretungssituationen gemacht. Und nachdem ich dann wieder eingestiegen bin, waren so viele junge, neue Kolleginnen da und Kollegen, dass ich dachte so, boah, es war irgendwie total wichtig, dass ich da nochmal rausgehe, um das Ganze wirklich mit meinen Aspekten ja nochmal so neu greifen zu können. Mhm. Und jetzt sehe ich da auch einen echten Umbruch, weil einfach auch ganz viele von den älteren Kollegen in Rente gehen und sich das ja so gerade so verschiebt, auch so dieser Blick auf Waldorfpädagogik.
Also ich finde es total spannend, weil ich glaube, wir sprechen ja heute allgemein über, wie sehr uns Schulzeit prägt. Ja, und ich muss halt sagen, ich bin ja die Älteste von 6 Kindern und wir waren alle auf der Waldorfschule, ich komplett, meine Schwester Juli auch und danach fing es an, ab meiner Schwester Rose und dann auch meinem Bruder, dass sie teilweise nicht mehr happy waren und auch gesagt haben, ich schaffe das nicht auf der Waldorfschule, ich muss jetzt irgendwie die Schule wechseln. Auch für meinen Bruder war die Waldorfschule überhaupt gar nichts, weil er einfach nicht genügend gefordert wurde. Mhm. Der musste halt einfach auch gewissen Druck haben, um überhaupt selber zu lernen. Hätte ich wahrscheinlich auch gebraucht. Ich habe da einfach auch ja irgendwie immer wieder gedacht, so ja, weiß ich gar nicht, muss ich mir da jetzt irgendwie was selber beibringen? Ich habe auch das Gefühl, dass auf der Waldorfschule die Eltern ja schon auch tatsächlich sehr viel mitmachen müssen. Mhm. Die Kinder also auch wirklich fördern müssen, schon alleine dadurch, dass man ja keine Noten bekommt und nicht sitzen bleiben kann. Du kannst ja, wenn deine Eltern sich gar nicht kümmern, ja eigentlich auch dann einen kleinen Faulenz machen. Mhm. So habe ich das zumindest empfunden in der Zeit. Ich muss halt auch einfach ganz klar sagen, es gibt einfach Kinder, für die ist die Waldorfschule perfekt. Und dann gibt es wieder Kinder, für die die Schule überhaupt nichts ist. Jetzt ist mein Sohn vor 2 Jahren in die Schule gekommen, eine klassische Grundschule, einfach hier die Einzugsschule. Und da muss ich sagen, wurden mir, also habe ich ja das erste Mal so richtig kennengelernt, was auch ein staatliches Schulsystem ist und wie anders das ist. Und ich kam da auf ganz viele Dinge so gar nicht zurecht. Also ich habe einfach diesen Druck oder auch so Themen wie, ja, dass da auch so Mobbing stattgefunden hat und dass das einfach auch überhaupt nicht thematisiert worden ist, dass es so hieß, so das müssen die Kinder untereinander klären und so weiter. Das ist so für mich etwas, was ich halt so in der Form überhaupt nicht kannte und gemerkt habe, dass mich das extrem mitgenommen hat. Vielleicht kannst du einmal so kurz einfach auf das Schulsystem allgemein eingehen. Also ich finde es wahnsinnig cool, dass du sagst halt, ich bin da mit 23 rein und ich wollte was verändern. Du bist dann auch sehr früh Mama geworden. Deine Kinder sind jetzt 10 und 13, also du bist da wirklich aus dem Gröbsten raus. Aber du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, dass dein Sohn zum Beispiel jetzt die Schule wechselt. Kannst du einmal kurz sagen, was sind so für dich einfach so die Themen, die eine Waldorfschule ausmachen oder überhaupt allgemein Schulsysteme, wo du sagst, boah, da muss ich eigentlich wirklich was ändern? Oder hat das gar nicht allgemein mit dem Schulsystem was zu tun, sondern wirklich was mit dem Klassenlehrer?
Genau, ich sehe da auch mehr den Blick auf das Schulsystem allgemein, so wie du geschildert hast an der Waldorfschule, dass da manchmal zu wenig irgendwie so dieser Leistungsgedanke dahinter steckt. Also man kann sich da so ein bisschen so durchwursteln und man macht das, wozu man irgendwie Lust hat. Und ja, und dann zum Schluss, wenn man vielleicht Abi machen möchte, merkt man so, boah, wow, ich habe so die Mega-Defizite und wie kann ich das jetzt aufholen, um meinen Abschluss da zu kriegen? Gehe ich total mit. Und dann aber auch so dieses Kontrastprogramm zur staatlichen Schule, wo ich auch sehe, wenn Kinder von der staatlichen Schule zu mir wechseln, wie bei den Kindern, aber auch bei den Eltern, dieser Leistungsgedanke so im Fokus steht und alles andere gar keine Wertigkeit hat, ne? Und für mich ist es immer so zu schauen, okay, wo ist der Mittelweg? Und auch für die Kinder zu schauen, ja, wer braucht da jetzt eigentlich was? Also das ist auch so der Aspekt, wo du jetzt ja auch schilderst, also unser Sohn wird das Waldorf-Schulsystem verlassen und geht dann auf eine staatliche Schule, weil ich einfach finde, es gibt ja positive und negative Aspekte in beiden Formen. Und das Allerschönste wäre doch eigentlich, wenn man diese Form zusammenbringen würde und sagen würde, boah, wir machen jetzt eine Schule für Kinder, wo so eine individuelle Förderung ist, dass wir alle zusammen lernen können, ne? Und dass auch genug Personal da ist. Also ich sehe an den staatlichen Schulen, aber auch bei uns an der Schule, was ja auch für einen riesen Personalmangel da ist und dass man dann gar nicht die Möglichkeit hat, so individuell zu arbeiten, wie man das eigentlich als Lehrerin möchte.
Und kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, also ich denke auch immer, es wäre ideal, diese beiden Welten irgendwo zusammenzubringen. Jetzt ist die Waldorfschule natürlich auch durch ein gewisses Schulsystem von Rudolf Steiner sehr geprägt, also wie etwas vorgegeben wird. Und andererseits ist es aber ja in der staatlichen Schule genauso, ne, dass die staatliche Schule oder jetzt auch zum Beispiel in dem Fall, wo Noah zu der Grundschule gegangen ist, wo auch uns ganz klar in einem Feedbackgespräch gesagt worden ist, ja, aber das ist so und ich kann da jetzt hier gerade nichts dran ändern. Das Schulsystem ist halt einfach scheiße, wurde uns so gesagt. Wow. Und das ist halt etwas, wo ich wirklich sage, wie viel Einfluss hat man denn als Lehrerin oder Lehrer auf das Schulsystem? Also weil du sagst, es gibt einen ganz klaren Mangel, ne, an Menschen, die halt irgendwie sagen, boah, das gebe ich mir gar nicht, ich will da überhaupt nicht. Ich finde das so krass, wie viele Schüler heutzutage, ne, was da einfach in Schulen abgeht, wie viel Mobbing stattfindet, wie viele Kinder ja wirklich auch unter diesem Schuldruck leiden. Aber wie gesagt, auch dein Sohn, der jetzt eben auf der Waldorfschule war, ja auch nicht klargekommen ist und wo ihr jetzt als Eltern entschieden habt, nee, das kann so nicht weitergehen, der soll jetzt wechseln auf eine staatliche und hoffentlich geht es ihm da besser. Vielleicht kannst du einmal noch so ganz kurz darauf eingehen, habt ihr wirklich einen Einfluss? Also kann man das Schulsystem verändern? Weil ich glaube, das wünschen sich sehr, sehr, sehr viele Menschen da draußen, ne? Dass man halt denkt, oh Gott, es muss sich doch eigentlich was verändern. Aber wann fängt denn an, sich was zu verändern?
Ja, also ich glaube, das ist super persönlichkeitsabhängig, ne? Also ich sehe das eher so als Challenge, als meine Aufgabe, da was zu machen. Und ich hätte natürlich auch so nach diesen ersten 3 Jahren, die ich an der Schule hatte und dieses dogmatische System erlebt habe und wo ich so, sag ich mal, ich hätte da einfach hinterherhoppeln können und das wäre es so gewesen. Ich wäre da total easy mit durchgegangen. Und ich hatte aber für mich den Anspruch, nee, ich möchte das anders machen.
Total.
Und auch mit dem, was ich halt selber in der Schulzeit erlebt habe, dass es gar nicht um mich als individuelle Schülerin ging, sondern mehr um eine Erfüllung des Lehrplans. Es war für mich der Anspruch, wenn ich mal Lehrerin bin, ich möchte das anders machen. Ich möchte jedes Kind versuchen, also wenn du vorstellst, 25 Kids in einer Klasse, es ist ein Versuch. Ich würde niemals behaupten, ich kann jedes Kind sehen, so wie es ist. Aber es ist einfach ein Versuch, die Kinder individuell wahrzunehmen und eben halt auch in dem Gespräch mit den Eltern, ja, an der Waldorfschule ist da sehr viel mehr Zusammenarbeit als an der staatlichen Schule, zu schauen, okay, wie kann ich das Kind so fördern? Und ich habe da ganz oft das Bild von einem Garten, wo ganz viele verschiedene Blumen drin sind und die Blumen sind halt meine Schüler und Schülerinnen und alle haben unterschiedliches Wachstum, alle stehen irgendwann anders im Jahr in der Blüte und ich bin halt dafür da, so bestimmte Rahmenbedingungen dazu schaffen, dass die Blumen da gut wachsen können und dass sie sich schön entfalten können. Und da würde man ja auch nie sagen, okay, aber jetzt müssen aber hier alle pünktlich zum Sommerferien, müssen hier alle voll in der Blüte stehen und das Beste zeigen, was sie irgendwie so können im Jahr. Ne? Und da einfach zu sagen, es ist überhaupt gar nicht schlimm, wenn man irgendwie Fehler macht und es ist überhaupt gar nicht schlimm, in bestimmten Bereichen nicht gut zu sein, sondern es ist meine Aufgabe und die Elternaufgabe zu schauen, okay, wie kann ich dieses Wachstum fördern?
Wie schön. Ja. Das hört sich so toll an. Also du scheinst wirklich eine ganz, ganz tolle Klassenlehrerin zu sein. Und meine schulbeste Freundin, die Katha, ist ja auch Waldorflehrerin in Schweden. Und auch als ich mich ja zuletzt mit ihr getroffen habe, da hat sie auch so ähnlich gesprochen, dass sie sagt, so, es macht ihr einfach so unfassbar viel Spaß, diese Kinder halt eben auch so kreativ zu sehen und einfach auch ihre Persönlichkeit mit entfalten zu lassen. Und ja, es wäre ja schön, wenn es noch mehr Menschen, auch jüngere Menschen gibt, die da sagen, okay, das inspiriert mich, ich habe Lust, Lehrerin oder Lehrer zu werden und da auch was zu verändern. Wir haben jetzt zum Beispiel mit unserem Sohn ja auch eine ziemlich lange Zeit erlebt, wo er wirklich halt auch gar nicht mehr zur Schule gehen wollte, wo wir einfach wirklich auch heftigste Stories immer wieder von ihm gehört haben, über Mobbing und einfach auch dann, ne, dass es dann dazu kam, dass er halt auch wirklich gesagt hat, er möchte einfach da nicht mehr zur Schule gehen und wir uns echt lange Gedanken auch gemacht haben, okay, was gibt es denn für eine andere Option und haben uns ja jetzt auch für eine Privatschule entschieden. Und das ist natürlich schon ein ganz schön krasser Step gewesen, weil es natürlich auch eine finanzielle, eine große Entscheidung ist. Und wir hatten jetzt halt vor kurzem auch mal das Gespräch mit anderen Eltern, weil man sich ja dann auch so fragt, okay, was sind das denn dann auch so für Kinder, die dann auf so eine Privatschule gehen und auch, was sind das für Leute? Sind das jetzt halt nur wohlhabende Menschen, die sich halt eben so eine Schule leisten können? Und ich fand die Gespräche so interessant, weil doch die meisten, die jetzt da mit ihm in der Klasse und auch mit denen er jetzt befreundet ist, wirklich auch die Eltern gesagt haben, sie haben eigentlich selber eine ganz schlechte Erfahrung in der Schule gehabt oder das Kind war bereits, wie bei unserem Sohn, schon auf einer anderen Schule. Und sie hat das in der Familie so mitgenommen, dass sie sich, obwohl sie es vielleicht auch finanziell gar nicht so leicht haben, dann doch dazu entschieden, dass sie gesagt haben, dann gehe ich lieber nochmal eine extra Runde arbeiten oder ich frage nach einer Gehaltserhöhung oder sonst irgendwas, weil halt einfach diese Belastung, wenn es dem Kind so schlecht geht, da wird ja auch viel bei uns selber getriggert, gerade wenn wir selber auch keine gute Schulzeit hatten, die dann aber hinterher gesagt haben, okay, ich möchte, dass es uns als Familie und dass es vor allem meinem Kind besser geht, ich gehe jetzt diesen Weg und gehe auf eine Privatschule. Wie empfindest du das halt auch? Ich weiß jetzt gar nicht, wie der aktuelle Stand ist bei der Waldorfschule. Ich glaube, das richtet sich ja auch immer so nach ein bisschen nach Einkommen, ne, was man verdient. Genau. Aber wollen wir einmal ganz kurz darauf eingehen, weil ich glaube, da sind auch viele, die sagen so, boah, es geht ja eigentlich für mich gar nichts anderes. Ich kann mir das nicht leisten.
Ja, also da ist jede Waldorfschule unterschiedlich. Also ich kann jetzt ja nur von dem sprechen, wie es bei uns an der Schule ist. Und da ist es so nach Einkommen gestaffelt. Also wenn du wenig Einkommen hast, dann zahlst du da einen Mindestbeitrag. Also es ist so, dass du auf alle Fälle was zahlen musst. Der ist aber so, dass man da immer ins Gespräch gehen kann, dass das eben kein Hindernis ist. Es sind Eltern bei uns an der Schule, ja, die sich schon viel Gedanken über die Schullaufbahn ihrer Kinder machen. Und ich würde fast behaupten, dass eigentlich jedes Elternteil irgendeine Thematik mit Schule hat. Also wir sind alle zur Schule gegangen, jeder hat irgendwie positive Aspekte erlebt, aber jeder hat auch negative Aspekte erlebt. Und da kommt es ja dann so zusammen, bei dem auch Thema Einschulung oder dann Wechsel vierte, fünfte Klasse auf Realschule. Ich habe als erwachsene Person bestimmte Sachen erlebt und möchte es jetzt bei meinen Kindern anders machen und komme da vielleicht wieder an so eine Grenze oder habe da so dieses, ich fühle mich da total getriggert davon, so boah, und die Lehrerin und der Lehrer, da hat sich ja gar nichts getan. Also jetzt sitze ich hier und mein Sohn ist irgendwie, ja, wird gar nicht richtig wahrgenommen und man kommt ganz schnell in so ein altes Muster. Ne? Und da ist halt bei mir so, dass ich echt viele Gespräche mit Eltern führe und in diesen Gesprächen wir da immer so drauf gucken, okay, es ist eine wahnsinnig tolle Chance zu sagen, ja, ich habe das so erlebt, aber jetzt, ich bin handlungsfähig, wir können das jetzt anders gestalten. Ne? Und da müssen teilweise Eltern wirklich richtig an die Hand genommen werden, weil diese Glaubenssätze und die Enttäuschung und dieses Nicht-Gesehen-Werden, gerade durch den Leistungsdruck, bei manchen so fest sitzt, dass sie gar nicht wissen, dass es anders geht an der Schule. Und ja, also dafür bin ich auch an der Waldorfschule. Ich könnte mir nicht vorstellen, in diesem staatlichen System zu arbeiten, weil da wäre mir so diese Begrenzung von außen, das wäre mir zu eng. Ich habe unglaublich große Freiheiten an der Waldorfschule, das so zu gestalten, wie ich das möchte. Und das war auch so dieses, dass ich gar nicht auf die Idee kam, ja, jetzt an eine staatliche Schule zu gehen ne, oder staatliches Lehramt zu studieren. Ich habe ja explizit Waldorfpädagogik studiert.
Ich unterbreche ganz kurz diese Folge für ein tolles Angebot. Als Neukundin von Jack's Beautyline erhaltet ihr mit dem Code GLOWCAST10 bei eurem ersten Einkauf bei Jack's Beautyline 10% Rabatt auf alle Produkte. Ausgenommen davon sind nur Sets und bereits rabattierte Produkte. Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Hast du denn selber aus deiner eigenen Schulzeit irgendwas so sehr Negatives oder sehr Positives mitgenommen?
Das sind auch so Situationen, wo ich immer wieder drüber nachdenke, wenn ich an so bestimmte Grenzen komme oder bestimmte Situationen immer wieder jetzt auch in meinem Lehreralltag auftreten, wo ich denke so, boah, warum triggert dich das jetzt so krass? Warum gehst du jedes Mal da wieder in so eine ähnliche Rolle rein? Ne? Und dieses Selbstreflektieren und nachzuforschen, okay, wo kommt das her? Und so auch in Vorbereitung jetzt auf das Gespräch mit dir bin ich da natürlich nochmal durchgegangen. Und so was ganz weit oben steht, ist, glaube ich, dieser Leistungsgedanke. Dadurch, dass ich an einer staatlichen Schule war, dieses gute Noten mit nach Hause bringen. Du bist was wert, wenn du eine gute Note hast. Und das, was für ein Irrsinn. Du kannst ja in Mathe oder Deutsch oder so, dir können die Sachen leicht fallen. Du gehst einfach in die Schule, hast keinerlei Vorbereitung und bringst da deine 1 oder 2 oder was mit nach Hause. Und andere sind in der Förderung, ackern sich jeden Nachmittag ab und sind eigentlich mega happy, wenn sie da eine 4 haben. Was sagt das eigentlich über das, was dahinter steht aus? Überhaupt gar nichts. Ne? Und das schon so dieser Leistungsdruck und auch von meinen Eltern die Anerkennung, ah ja toll, da hast du jetzt wieder eine 2 geschrieben oder boah, richtig gut, da hast du eine 1 geschrieben. Ja, also das und das ist ja wirklich so um den Wachstumsprozess geht, also so wie ich ja auch sagte mit den Blumen, also es geht nicht darum, wie die blühen, sondern wie kommen die dahin und wie ist der individuelle Weg der Kinder. Und auch dieser Perfektionsgedanke. Vielleicht ist das auch so ein Thema, was ich habe, aber so, ich stelle lieber jetzt mal keine Fragen, weil das könnte ja zeigen, dass ich irgendwo ein Defizit habe.
Okay.
Und
wie und was machst du heute daraus? Also, weil der Perfektionismus, das haben ja unfassbar viele Menschen. Mhm. Also das ist ja Wahnsinn. Das erlebe ich in meinem Umfeld die ganze Zeit, dass ich immer wieder denke, wow, woher kommt das, ne? Dieser Gedanke, es muss alles perfekt sein, wir dürfen keine Fehler machen. Nur wenn man gelobt wird, ist man gut. Sobald man irgendwie eine Kritik äußert, ja, ist es ja sofort so, oh Gott, die Welt geht unter. Was hast du denn für dich aus diesem negativen Eindruck jetzt in die heutige Zeit mitgenommen und wie veränderst du das jetzt heute bei deinen Schülerinnen?
Ja, also ich bin unglaublich viel mit den Kindern selber im Gespräch. Als ich an der Schule angefangen habe, hatte ich so meinen Plan. So und so läuft mein Unterricht und das ist das Ziel. Und es war alles, ich meine, das wird ja auch gefordert in diesen Unterrichtsbesuchen, in deiner Prüfung. Du musst alles minutengenau aufschreiben. Und wenn du von diesem Plan abweichst, dann musst du das begründen. Und wenn du das nicht richtig begründest, also dann sieht's echt schlecht für dich aus, ne? Und mit diesem Aspekt bin ich ja irgendwie auch an die Schule gekommen und habe dann aber so mein eigenes Empfinden echt hinten angestellt. Also man merkt ja, wann wird eine Klasse unruhig, wann erreiche ich die Kinder jetzt gar nicht so mit diesem Grundgedanken, was ich hatte. Und da habe ich gelernt, so viel mehr auf meine Empfindungen drauf zu vertrauen und dann auch zu merken, okay, die Klasse wird jetzt gerade unruhig und irgendwie ist der Weg, den ich jetzt hier gerade gehe, den ich zu Hause in meiner Vorbereitung als mega professionell und richtig gut durchdacht fand, davon abzulassen. Mhm. Und das war für mich so ein Riesenschritt, weil damit öffnest du den Raum, ja, und lässt so ein bisschen die Zügel los. Mhm. Und du hast es nicht mehr ganz unter Kontrolle. Und das ist ja das, was so bei dem Perfektionsstreben ist. Ich habe alles unter Kontrolle. Und ich habe da so meinen Weg. Und also dieses Kontrolle abgeben und die Tür zu öffnen und zu gucken dann, okay, was kommt von den Kindern selber auch. Und da sind echt die tollsten Sachen, die Kinder dann einbringen. Und dann sage ich auch so, boah, jo. Ey, da habe ich noch gar nicht dran gedacht und lass da doch jetzt mal gucken. Mhm. Und dann kommen die Fragen und dann steigen die Kinder da wieder mit ein. Und der Unterricht nimmt dann einen völlig anderen Weg, aber das Ziel ist irgendwie das Gleiche, was dann kommt.
Ja, schön. Ich muss sagen, ich habe halt aus meiner Schulzeit ganz, ganz, ganz viele tolle Erinnerungen. Also wirklich an Sachen wie, wir haben ja wahnsinnig viele auch Praktika machen dürfen. Es gibt ja viele tolle Klassenfahrten, ne, wie so Kanufahrten und wirklich, also wo ich echt sage, wow, das war wirklich eine verdammt schöne Zeit. Ich hatte trotzdem irgendwie auch eine sehr schwierige Zeit, weil ich war nicht besonders gut in der Schule und ich hatte aber trotzdem auch irgendwo den Druck, auch von meiner Mutter, dass ich halt irgendwo ja mein Abi machen muss und war ja aber auch sehr früh so mit meinem Gedanken so sehr klar, dass ich eben Maskenbildnerin oder Make-up-Artist werden wollte und habe deswegen ja auch einfach immer für mich gesagt, ja, aber ich muss ja gar nicht unbedingt Abitur machen. Und aus der Sicht meiner Mutter heute, aber auch von vielen, vielen Menschen, ist es ja so, dass Abi muss gemacht werden, da führt kein Weg dran vorbei, ansonsten wirst du niemand und kannst ja auch in deinem Leben nichts erreichen. Ja. Und das hat halt bei mir einfach auch eine Zeit lang ich habe so einen richtigen Hass auf Schule gehabt. Also ich war so richtig so, dass ich auch gedacht habe, so, oh, es nervt mich alles total, ich will das eigentlich gar nicht machen. Und das hat sich so angefühlt, als ich muss jetzt zur Schule gehen und ich muss mein Abitur machen, weil sonst bin ich nicht, ja, liebenswert oder sonst bin ich halt irgendwie auch nicht gut genug. Und dadurch ist bei mir halt natürlich auch ein extremer Glaubenssatz entstanden, der mich auch durch mein ganzes Leben irgendwo so begleitet. Und ich find halt einfach diese Ansicht, dass das Abi, oder das hast du ja auch gerade eben selber gesagt, ne, was macht es eigentlich, also was sagt es eigentlich über dich als Person aus, wie gut deine Noten in der Schule sind? Vor allem, es kann sich ja wirklich auch von Jahr zu Jahr wieder komplett verändern. Ja. Wie siehst du diesen Abi-Druck und dass das so gesagt wird, so du musst dein Abitur machen? Ist das heute überhaupt noch so aus deiner Sicht?
Also ich glaube schon. Also bei uns, wir machen dann auch immer so, ja, so wie Schulführung, so Tag der offenen Tür, wo dann Eltern so in die Waldorfschule mal reinschauen können und was. Und da, die Kinder sind noch nicht mal eingeschult und dann fragen die Eltern, wie sieht das denn mit dem Abitur hier aus, ne? Also ich glaube, für ganz viele Eltern ist da noch so dieser Aspekt, okay, mein Kind soll es zu was bringen. Und dieses zu was bringen, da ist der erste große Step, der muss irgendwie, oder das Kind muss Abi machen. Ich glaube, dass das bei ganz vielen noch so fest verankert ist. Ich persönlich sehe es eher so, okay, wenn jetzt erstmal das Abi da nicht so im Fokus steht, man kann das doch jederzeit auch nachholen. Mhm. Also du hast ja später auch im Erwachsenenleben noch die Möglichkeit, einen Abschluss nachzuholen. Ich sehe es aber eher so, ja, mehr ganzheitlich. Also wenn du jetzt sagst, du hattest da überhaupt keinen Bock, zur Schule zu gehen und hast dich voll in diesen kreativen Sachen gesehen, dann hätte ich so ein bisschen die Frage, okay, aber warum haben die anderen Themen dich nicht abgeholt? Mhm. Was war da in der Schule, dass du da keinen Zugang zu gefunden hast? Mhm. Also ich würde da so ein bisschen mehr die Frage wieder auch so an die Lehrperson stellen, ja, warum hat die Lehrperson es nicht geschafft, dich für ein bestimmtes Thema zu begeistern, ja, wo du da halt nicht den Zugang hattest?
Mhm, mhm. So viele Glaubenssätze kommen ja aus dieser Schulzeit, ne? Also ja. So viele Themen in meinem ganzen Umfeld als Chefin von so vielen Menschen, aber auch im Freundesfamilienumkreis. Es ist einfach wirklich der Wahnsinn, ne? Wie viele Menschen einfach aus dieser Schulzeit so massive Glaubenssätze mitnehmen. Ist das eine Thematik, an der du selber auch arbeitest oder an der du auch mit der du dich intensiv beschäftigst, was so Glaubenssätze mit uns machen? Und erkennst du das halt auch schon bei Kindern, wo sich Glaubenssätze schon ganz stark bilden?
Ja, also die Kinder kommen ja in die Schule und haben vorher ja schon 7 oder 6 Jahre erlebt und ja, haben da ja schon eine sehr prägende Zeit auch erlebt. Und ich habe zwar jetzt eine 6. Klasse gerade momentan, aber ich bin jedes Jahr auch in der Unterstufe tätig im Fachbereich. Und da kommen natürlich ganz unterschiedliche Kinder in die Schule. Und was ich da erlebe, ist so ein großer Kontrast zwischen dem, ich traue mir so gar nichts zu, ich kann das alles überhaupt gar nicht und ich brauche so eine ganz, ganz enge Begleitung, bis zu dem, ich mache das jetzt alles alleine, ich brauche hier gar keine Hilfe und eigentlich kann ich das schon alles, was du mir jetzt hier gerade irgendwie so zeigen willst. Und da dann so einen Mittelweg zu finden, ist echt gerade in der ersten Klasse voll die Herausforderung. Mhm. Und ja, also es ist so dieser eine Aspekt, dass ich natürlich an meinen Glaubenssätzen arbeite und so diese negativen Sachen, die ich aus meinem Leben ja so mitgenommen habe aus der Schulzeit, aber dass ich gerade bei den Kindern, also ich hatte jetzt gerade wieder so Entwicklungsgespräche, wo ich dann die Eltern mit den Kindern zusammen einlade und wir alle im Gespräch sind und das Kind genauso seine Wahrnehmung da schildern kann, wie ich meine Wahrnehmung schilder und wie die Eltern das schildern. Und wenn ich mir überlege, mich hat nie jemand in der Schule gefragt, so, okay, was würdest du denn jetzt brauchen, damit du irgendwie einen Zugang zu diesem Thema findest, ne? Und das ist mir total wichtig, da die Kinder mit ins Boot zu holen und zu sagen, okay, ich sehe vielleicht, das fällt dir irgendwie schwer oder du kommst da gar nicht richtig mit, aber wir sind da, deine Eltern sind da und ich bin da, wir sehen dich, was brauchst du jetzt gerade dafür? Mhm. Und das ist so, das, was ich halt schon längere Zeit auch mache, da wirklich die Kinder mit ins Boot zu holen.
Ja. Sehr, sehr, sehr schön. Wirklich, ich glaube, jetzt hören wahrscheinlich einige auch zu, die sagen, boah, hätte ich mal so eine Klassenlehrerin gehabt oder wäre doch irgendwie meine, die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer von meinem Kind so. Ich glaube ja schon, dass einfach auch in der heutigen Zeit, also die Schulzeit ist schon eine, also hat ja einen extremen Einfluss auf unser Leben, auf unser Wohlbefinden, auf unser komplettes Dasein. Und ich Also ich weiß einfach noch so genau, bin halt einfach durch diese Schulzeit durch und ich konnte es eigentlich so gar nicht erwarten, so endlich mein Leben loszulegen, abseits von der Schule. Und dann gibt es aber ja auch wahnsinnig viele Kinder, Menschen, die sagen, boah, die Schulzeit war das Tollste für mich. Ich würde jederzeit wieder zurückgehen auf die Schule. Und da glaube ich schon, dass das sehr, sehr, sehr viel mit dem Lehrer, mit der Lehrerin zu tun hat. Wenn jetzt jemand zuhört, vielleicht können wir nochmal auf die Thematik eingehen. Wir wollen ja auch immer mit dem Glowcast inspirieren, dass man zu mehr innerem Glow und wirklich ja auch so dieser Zufriedenheit und ne, mehr Selbstliebe kommt. Und ja. Ich glaube halt, dass auch ich wirklich davon ganz klar also sagen kann, in dieser Zeit, wo es Noah so wahnsinnig schlecht ging an der Grundschule, ging es mir auch nicht richtig hundertprozentig gut. Das hat unsere ganze Familie wirklich auch mitgenommen und es war einfach eine Zeit, die uns schon echt extrem belastet hat. Also da war ich einfach, da stand ich teilweise wirklich neben mir. Wir haben uns so viele Gedanken gemacht, was kann sich jetzt verändern? Und vor allem, weil ich mich halt auch so oft gefragt habe, was kann ich jetzt gerade als Mutter tun? Ja, ich bin nicht im Unterricht dabei. Ich habe keinen Einfluss. Wir haben immer wieder das Gespräch mit der Klassenlehrerin gesucht, das sehr mau ausgefallen ist, wo ich einfach nicht rausgegangen bin und danach gedacht habe, ja, jetzt verändert sich alles, sondern so eher im Gegenteil, dass ich danach eher noch frustrierter war. Wie soll das jetzt alles weitergehen?
Ja.
Du hast jetzt auch den Fall gerade, dass dein Sohn wechselt, weil ihr auch gesagt habt, okay, du hast erzählt, ne, dein Sohn hat auch immer wieder gesagt, es geht ihm nicht gut. Ne? Du hast das irgendwie erzählt. Also magst du das einmal kurz schildern, weil ich glaube, worauf ich hinaus will, ich möchte gerne einmal noch so darauf, so dazu motivieren, auch zu sagen, man kann ja was verändern. Also wie kann man da vorgehen? Was, bis wohin würdest du den Weg mitgehen, den Leidensgrad mitgehen, wo du sagst, ja, das ist vielleicht einfach auch eine Schulzeit, da muss man einfach auch durch. Und ab wann würdest du wirklich die Reißleine ziehen und sagen, okay, fokussiert euch auf den Wechsel?
Ja, also da wir das jetzt ja auch gerade selber erlebt haben, kann ich das so gut nachvollziehen, wie man als Eltern darunter leidet, weil man sein Kind sieht und am Anfang denkt man ja immer noch so, okay, ich rede jetzt irgendwie da gut zu und wir sehen das jetzt alles positiv und ich lege da gar nicht irgendwie so einen Wert oder ein Urteil von mir rein, sondern wir schaffen das zusammen. Und wie du dann ja auch sagtest, dieser Austausch mit der Lehrerin, wo du ja dann so auch das Gefühl hattest, okay, wir kommen hier gar nicht weiter an diesem Punkt und da ist irgendwie so eine Grenze. Und ich glaube, ich würde allen Eltern, die in so einer ähnlichen Situation sind, einfach sagen, okay, vertraut da auf euer Bauchgefühl. Und es ist eben nicht dieses, ich muss das jetzt aushalten, ich bin jetzt in diesem System und so nach dem Motto, ich komme hier gar nicht mehr raus, so ist jetzt das Schulsystem. Ob das jetzt Waldorfschule ist oder staatliches System oder Montessori-System oder irgendwie was, so dieses da drin gefangen sein, das ist ja so, ja, wo man sich dann auch so schnell so eingeengt fühlt und gar nicht weiß, wie sehen die anderen Aspekte aus, welche Möglichkeiten gibt's da überhaupt? Und dann habt ihr ja auch angefangen zu überlegen, okay, was wäre denn überhaupt eine Möglichkeit, ne? Und dann sich da so langsam mal so ranzutasten und, was weiß ich, zum Tag der offenen Tür von einer anderen Schule zu gehen und auch zu gucken, okay, wie fühlt sich da mein Kind? Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben ein wunderschönes Gebäude bei uns an der Waldorfschule. Ne? Du kennst das ja, da wird ja auch viel Wert auf Raumgestaltung, auf, wie ist der Saal da, weil es gibt so viele Aufführungen, Theaterstücke und sowas. Es ist ein wunderschönes Gebäude und diese staatliche Schule, wo mein Sohn hinwechselt, das ist ein Plattenbau, der seit keine Ahnung wie vielen Jahren nicht restauriert wurde. Es ist das Grässlichste, was ich mir als Mutter vorstellen kann. Und mein Sohn kommt dahin und hat sich mega happy gefühlt. Ne? Und so dieses, okay, wie geht's meinem Kind da eigentlich mit? Ne? Und wir waren da auch zum Tag der offenen Tür, der ist da durch die Räume geflitzt und fand das so richtig interessant und spannend. Dem war das total egal, wie dieses Gebäude aussieht. Der hat nur seine Chance dahinter gesehen. Und ich glaube, das ist das, was wir uns als Erwachsene ja auch oft von den Kindern mal abgucken könnten, dass die da gar nicht so eng in ihren Gedanken sind, wie wir das als Erwachsene ganz oft sind. Und dafür den Raum zu öffnen und zu sagen, okay, wir probieren es, wir gucken uns das an. Und wenn es die eine Schule nicht ist, wo wir jetzt mal zum Tag der offenen Tür waren und der Funke da nicht übergesprungen ist, habe ich doch als Erwachsene die Möglichkeit zu gucken, okay, dann fahren wir noch woanders hin, dann gucken wir da einfach weiter.
Ich muss noch einmal ganz kurz auf das Waldorf-Thema zurückkommen, weil wir haben ja so ganz kurz vorhin schon darüber gesprochen, ne? Das war bei mir ja wirklich damals so extrem war. Ich erinnere mich so gut, wenn ich von der Schule nach Hause gefahren bin und ich saß im Bus in Witten und bin gefahren und dann haben Kinder so gerufen, ah, du bist doch da von der Klötzchenaufbauschule. Und
oh nein.
Ja, wirklich, oder so, ne, so kannst du mal deinen Namen tanzen. Bis heute höre ich das, sobald ich irgendwo sage, ich war auf der Waldorfschule, kannst du dann deinen Namen tanzen? Und ich meine, ich muss sagen, ich nehme das wirklich, ich stehe heute so dazu und ich bin einfach auch wirklich, es hat mich ja wahnsinnig stark auch geprägt und die Zeit war auch toll und ich möchte auch nicht sagen, ich wäre gerne auf einer anderen Schule gewesen. Ich glaube, die Schule war schon richtig für mich, aber ich muss echt sagen, Wahnsinn, wie ich damals gehänselt worden bin dafür, dass ich auf einer Waldorfschule war. Und wie krass das war, wenn du Birkenstockschuhe, ja?
Ja.
Oh Gott, Birkenstockschuhe, das geht gar nicht, du kleiner Waldi. Oder ja, ne, diese ganzen Wollweikjacken und so weiter.
Wolle, Seide, Unterwäsche.
Wolle, Seide. Und heute, ne, alle Hipster-Moms in Berlin, alle Kinder tragen die Wollweikjacken. Louis Vuitton kauft Birkenstock auf und so weiter. Und plötzlich ist es so voll in. Und ich habe gar nicht mehr das Gefühl, dass Waldorf so verpönt ist. Also wenn ich jetzt auch heutzutage sage, ich war auf einer Waldorfschule, dann ist das was anderes, ein anderes Gefühl als damals. Damals habe ich immer gesagt, ich war auf einer Privatschule. Ich habe nie gesagt, dass ich auf der Waldorfschule war, weil ich so Angst vor den Reaktionen von anderen hatte. Hast du das Gefühl, dass das heute überhaupt noch so ist? Also weil Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, werden Kinder noch dafür gehänselt, dass sie auf einer Waldorfschule sind?
Also ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, wobei ich da ganz oft so die Eltern hinter den Kindern sehe. Mhm. Ne? Weil ich glaube, so Kinder untereinander, also die Kinder wissen ja gar nicht, was ist so der Unterschied
die
zwischen Waldorfschule und staatlicher Schule. Und unsere Kinder auch, ja, die wissen, ja, an der staatlichen Schule gibt's irgendwie Noten und man muss da Tests schreiben und so. Aber also die ja haben da gar nicht so einen Unterschied, den die jetzt so wahrnehmen. Und ganz oft sind es ja die Eltern, die dann sagen so, ah ja, Privatschule, sind die jetzt was Besseres? Und da ist ja eh nur Namen tanzen und sowas. Und ja, ich glaube schon, dass es diese Aspekte da noch gibt. Aber auch dadurch, dass sich ja dieses ganze System Waldorfschule gerade sehr ändert. Und vor allem, dass die Türen der Waldorfschulen wesentlich offener sind als vor 20 Jahren. Mhm. Also da war ja dann wirklich so, da darf kein anderer rein, ne? Tag der offenen Tür oder so wäre ja da undenkbar gewesen. Jeder möglichst nicht darüber sprechen, was jetzt so wirklich passiert hinter den Türen und so. Und dadurch, dass das jetzt so ein bisschen ja sich auch auflockert und man dann, ach ja, hier kann jeder mal einfach in die Waldorfschule gehen und kann gucken und ich kann mit den Lehrern da ins Gespräch kommen, ach guck mal, das ist genauso eine Lehrerin, wie wir jetzt vielleicht an der staatlichen Schule auch haben und so. Ich glaube, dadurch ist diese Hürde und das Klischee Waldorf nicht mehr so stark wie vor 20 Jahren.
Aber dennoch hast du ja gesagt, dass du auch teilweise ne, von deiner Waldorfzeit auf Social Media berichtet hast ne, oder auch über das den Lehrplan oder das, was du gemacht hast und dass du dann da auch richtig krasse Nachrichten bekommen hast teilweise, oder? Von Menschen, die dann gesagt haben, oder berichte mal einmal ganz kurz darüber.
Genau, also ich habe ja auf Instagram den Account Nesgezwitscher und den habe ich begonnen so in der Elternzeit mit meinen Kindern und das war so ein bisschen aus dieser Mama-Bubble raus, so Erzählung und das ist dann aber auch weitergegangen jetzt zu der Zeit, wo ich jetzt ja auch wieder an der Schule bin. Und ich habe da versucht, die Türen zu öffnen. Und das ist bei ganz, ganz vielen echt, also sie haben sich super gefreut und haben gesagt, jo, endlich mal jemand, der auf Social Media Waldorf ja darüber berichtet und auch zeigt, welche Möglichkeiten man da hat. Und vor ungefähr, ja, würde ich sagen, fast einem Jahr war das so, dass ich richtig krasse Kritik bekommen habe. Also ich glaube, das ist auch durch die Corona-Zeit dann nochmal ein bisschen gewachsen, weil da hieß es ja auch immer, ne, an den Waldorfschulen, die ganzen Maskengegner und Impfgegner und die sammeln sich ja alle ja da bei der Waldorfschule und halten dann am besten noch ihre Gespräche da ab und so. Und da war es so, dass ich ja, die Themen echt sehr, sehr reduziert habe und so viel auch überlegt habe, was kann ich da überhaupt noch zeigen,
Wahnsinn.
Weil mich einzelne Kommentare so getroffen haben, weil ich es einfach so unfair fand, dieses Klischee Waldorf auf mich umzumünzen, ohne zu wissen, was mache ich da eigentlich an der Schule und wie gehe ich damit um.
Mhm. Ja. Ja, Wahnsinn, also einfach unvorstellbar. Aber auch hier wieder, ne, immer wieder diese Thematik, wie, also wie schlimm, dass Menschen das machen, aber es ist ja eigentlich deren Problem, ja, es ist ja null dein Problem. Und ich glaube halt auch hier wieder, ne, so natürlich fühlt man sich persönlich angegriffen, aber eigentlich darf man sich davon nicht persönlich angegriffen fühlen, ne, weil es halt natürlich etwas ist, da ist eine Person, die komplett unwissend ist, die dich nicht kennt und so weiter, aber natürlich lässt es einen nicht kalt, ne, und es nimmt einen mit. Und genauso habe ich das halt eben damals auch empfunden, ne, dass ich halt einfach dachte, ja, da sagt jemand Klötzchen Aufbauschule, hat überhaupt gar keine Ahnung davon, was wir alles in der Schule machen und so weiter. Und dieses immer wieder Rechtfertigen hat dann auch dazu geführt, genauso wie du das jetzt auch gemacht hast, dass du gesagt hast, boah, ich traue mich eigentlich gar nicht mehr, überhaupt darüber zu berichten. Und eigentlich, wie schade, ne? Weil ich habe halt eben auch nur noch gesagt, ich bin auf einer Privatschule und nicht mehr, ich bin auf einer Waldorfschule, weil ich mich da dann so für geschämt habe oder auch Angst hatte vor diesen Reaktionen. Und das finde ich schon Wahnsinn. Und das muss ich halt auch sagen, empfinde ich auch in Deutschland immer extrem stark, ne? Also meine Freundin in Schweden, die auf die Waldorfschule, die hat auch einen Social-Media-Account, wo sie alles Mögliche über ihren Klassenunterricht und so weiter berichtet. Und von ihr habe ich sowas noch nie gehört. Also ich glaube, es ist halt auch einfach wirklich, dass auch in Deutschland das immer sehr, sehr, sehr stark halt eben auch, ja, wie du schon sagst, auch von Eltern angetrieben werden, diese Schulsysteme klein zu machen und gar nicht so individuell darauf zu achten, was ist denn das Richtige für mein Kind? Ja, also irgendwie dieser eine Weg ist der richtige, das muss jetzt gemacht werden, alle müssen Abitur machen, ansonsten wird aus dir nichts. Und das finde ich einfach wahnsinnig schade, weil wir sind einfach alle so individuell und gehen alle so unseren eigenen Weg. Und ich finde deinen Ansatz einfach so schön, dass du sagst, du förderst jedes Kind oder versuchst zumindest jedes Kind individuell zu fördern. Haben wir denn aus deiner Sicht noch irgendwas vergessen zu erzählen oder zu erwähnen oder irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du sagst, was noch ganz wichtig ist mitzugeben?
Ja, also was ja auch einer dieser Glaubenssätze ist, häufig bei Eltern, dass meine eigene Meinung so gegenüber einer Autoritätsperson, ne, so einer Lehrerin, vielleicht gar nicht unbedingt so viel wert ist und dass wir das alles so in der Familie klären müssen. Ne? Und da kann ich eigentlich nur den Mut machen, da offen auch Dinge anzusprechen. Denn nur wenn Eltern mit mir offen in ein Gespräch kommen und dann auch schildern, wo haben sie ihre Probleme, nur dann kann ich ja auch darauf eingehen und sagen, boah, das ist mir vielleicht noch gar nicht aufgefallen oder lasst uns gemeinsam darauf gucken, wie kann man was ändern, dass da so die Hemmschwelle so ein bisschen kleiner wird. Denn ich bin ja auch also ein Mensch, ne, mit meinen Glaubenssätzen und ja auch mit so Kritik, das ist ja auch was, womit ich ja auch lerne, umzugehen und das eben nicht als negativ zu sehen, sondern zu sehen, das ist eine Chance für mich, mich zu entwickeln. Also da kann ich, glaube ich, so allen Eltern so mitgeben, so traut euch, eure Sachen da zu äußern und ihr habt eine Wahrnehmung von eurem Kind und am allerbesten so das Kind dann natürlich da auch, wenn es möglich ist, mit so, so einem Gespräch zu, mit dazu zu nehmen und ja, so eine gemeinsame Lösung da zu finden.
Schön. Ja. Und du hast ja, also für all diejenigen, die Ziska noch mehr, also von ihr noch mehr wissen wollen, ihr könnt auf jeden Fall auf Nestgezwitscher auf deinem Instagram-Account mal schauen. Und ich habe ja auch gesehen, du gibst ja auch ganz tolle Workshops. Das machst du aber in erster Linie in Mülheim. Magst du trotzdem einmal ganz kurz schildern, warum du die gibst und was da so für dich hintersteht?
Ja, also so dieses Kreative hatte ich ja auch gesagt, das war schon was, was mich so seit meiner Kindheit begleitet hat und was ich natürlich jetzt so in meinem Beruf mit den Kindern auch ausüben kann, wo ich jetzt aber so auch das Gefühl hatte, ich möchte das gerne auch mit Erwachsenen ausleben, deswegen gibt es diese kreativen Workshops bei mir, wo wir ja eigentlich mit so einer Art Meditation und Gedankenreise starten, um erstmal so richtig auf den Boden zu kommen, so diese Auszeit vom Alltag. Und dann werden wir da richtig kreativ. Also wir sind da am Malen, da gibt's so eine ganz tolle Technik, so eigentlich schon fast eine Waldorf-Technik, würde ich sagen. Nass-in-Nass-Malerei mal so reduziert. Aber die kann man auch wunderschön mit Acrylfarben machen. Also ganz viele kennen das vielleicht auch über Instagram und was. Und da arbeite ich dann. Und da geht's eben nicht darum, ich habe ein Bild vor Augen und das möchte ich jetzt so umsetzen. Sondern ich kann loslassen und kann einfach mal schauen, was entsteht da draus. Und das fällt Erwachsenen meistens wesentlich schwerer als Kindern. Und das war so mein Antrieb zu sagen, jo, ich möchte da neben meiner Arbeit mit den Kindern auch gerne mit Erwachsenen arbeiten und ja, da so ein bisschen Kreativität und Beweglichkeit im Mindset ja mitgeben.
Wie schön, wie schön. Und wo kann man den Workshop oder die Workshops bei dir buchen?
Genau, also die findet man bei mir auf der Internetseite www.nesgezwitscher.de und da gibt's eine Kategorie kreative Workshops oder Workshop und da kann man draufgehen und da sind die ganzen Termine. Ich habe jetzt erstmal bis zu den Sommerferien die ganzen Termine da eingestellt und das ist dann immer am Wochenende und dann könnt ihr euch da gerne anmelden.
Wie schön. Vielleicht machen wir so einen Workshop mit dir mal in Berlin. Was wollen wir überlegen?
Ich bin ja auch immer ganz froh, aus der Waldorf-Bubble da rauszukommen. Ich hatte dir erzählt, wir wohnen ja sogar in der Schule. Mein Mann ist auch Waldorf-Lehrer. Also ich nehme immer alles gerne an, was auch mal außerhalb
der Waldorf... Aber wie, du wohnst in der Schule? Das habe ich vorhin nicht so verstanden. In der Schule oder bei der Schule?
Nein, wir wohnen in der Schule.
Wie geht denn das?
Ja, also das ist so eine alte Hausmeisterwohnung. Und als der Hausmeister aus der Schule in Rente gegangen ist, wollte der neue Hausmeister da quasi nicht einziehen.
Das ist ja cool.
Genau, und dann haben wir uns die Wohnung angeguckt und dachten so, in der Schule wohnen und sowas. Und da war halt ein mega großer Garten auch mit dabei.
Wow.
Ne? Und ja, wir wohnen jetzt in der Schule. Beide Kinder waren oder sind ja auf der Schule. Mein Mann ist da Lehrer, ich bin da Lehrerin. Also ich nehme alles dankbar an, was so mal außerhalb der Schule ist.
Ja, schön. Toll. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und wie gesagt, wir verlinken nochmal alles in den Shownotes. Da könnt ihr nochmal schauen, auch deine Website, wo man deine Workshops findet. Ich finde deinen Ansatz, deine Arbeit richtig, richtig toll. Vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Lehrerin oder den anderen Lehrer da draußen, der jetzt Lust hat, einfach auch mal mit dir Kontakt aufzunehmen, um sich da auch mal auszutauschen. Ich finde, das ist ja auch mal etwas Wichtiges, wo wir einfach auch nur fördern können, dass sich da in unserem Schulsystem etwas verändert.
Unbedingt.
Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr fandet das Gespräch mal wieder inspirierend und spannend. Vielen Dank für deinen tollen Beitrag hier. Wie gesagt, alles ist verlinkt in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert auf eurem Lieblings-Podcast-Portal. Ihr könnt uns natürlich auch auf YouTube folgen. Wenn ihr Fragen habt zu der Folge, schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an info@glowcast.de oder folgt uns auf unserem Social-Media-Kanal glowcast.podcast. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis nächste Woche.